Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, 6. Juli 2021, 4 Uhr nachts. Unsanft wird sie aus dem Schlaf gerissen. Im Halbdunkel ihres Schlafzimmers erkennt sie mehrere vermummte Personen vor ihrem Bett. Eine von ihnen sagt, das ist ein Überfall. Die Gestalt hält der Frau ein 20 cm langes Messer an den Hals, fordert sie auf, mitzukommen und den Tresor im Keller zu öffnen. Barfuß und im Nachthemd steigt sie mit den Unbekannten in den Keller hinab. Einer der Täter bemerkt, wie sehr ihr die Situation zusetzt und holt ihr ein Glas Wasser. Im Keller versucht sie panisch, die richtige Zahlenkombination an dem feinen Öffnungsmechanismus einzustellen. Sie hat den Tresor im Arbeitszimmer ihres verstorbenen Mannes bereits seit Jahren nicht mehr geöffnet. Währenddessen hält ihr die vermummte Person immer noch das Messer an den Hals. In der Aufregung gibt sie mehrmals eine falsche Zahlenkombination ein. Dann öffnet sich schließlich die Tresortür. Die Frau muss zusehen, wie die Täter ihn plündern. Den Familienschmuck, eine Münzsammlung, Silberbesteck, alles nehmen sie mit. Aber das reicht ihnen noch nicht. Sie wollen mehr, Bargeld. Weil sie Angst um ihr Leben hat, gibt die Frau ihr Geldversteck preis. Es befindet sich in ihrem Schlafzimmer. Die Täter gehen mit ihr wieder ins obere Stockwerk. Während einer der Täter sie in den Sessel neben ihrem Bett drückt, findet ein anderer das Versteck und nimmt das Bargeld an sich. Aber auch das reicht den Räubern nicht. Erst als sie ihnen auch ihr Portemonnaie und die EC-Karte ausgehändigt hat, verlassen sie das Haus der 88 Jahre alten Frau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Erstmal eine kleine Entschuldigung, dass wir euch eine Folge nicht liefern konnten vor 2 Wochen. Wir sind jetzt erst wieder da, ihr hört es auch immer noch an meiner Stimme. Uns hat der Karneval dann doch ein bisschen dahin gerafft, sowohl zeitlich als auch gesundheitlich. Von daher mussten wir leider eine kleine unfreiwillige Pause einlegen. Jetzt sind wir aber wieder da und sprechen wie jeden zweiten Donnerstag hier über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Mein Name ist Anna-Maria Bekes.
Und ich bin Sabrina Bauer.
Wir sprechen hier heute über einen Raubüberfall, der sich in der Nacht auf den 6. Juli 2021 in Bonn ereignet hat.
Ja, und der Fall hat es wirklich in sich. Wir erfahren bei unserer Recherche ja viel über die Opfer und die Taten an sich. Aber ich finde, hier ist es vor allen Dingen erschreckend, wie mit dem Opfer nach der Tat umgegangen worden ist. Denn das muss man sich mal vorstellen. Du wirst in deinem eigenen Haus von mehreren Personen nachts überfallen, wirst bedroht und gezwungen, deinen Schmuck, also Familienerbstücke, mit denen Erinnerungen verbunden sind, und alle anderen Wertgegenstände aus dem Tresor zu holen und auch noch alle Bargeldvorräte herauszugeben. Und als der Überfall dann endlich nach 20 Minuten vorbei ist, hört dieser Albtraum aber überhaupt nicht auf. Denn du rufst die Polizei und sie glaubt dir nicht. Anstatt dir zu helfen, werfen dir die Beamten sogar noch vor, dass du dir das alles nur eingebildet hättest. Sie unterstellen dir, dass du dement und verwirrt seist und bringen dich in die Psychiatrie. Und weil du hoffst, dass dir wenigstens dort jemand deine Geschichte glaubt, gehst du mit. Und das, nachdem du dich dein Berufsleben lang für die Gerechtigkeit eingesetzt hast.
Ja, du hast völlig recht. Es ist echt kaum zu glauben, dass sowas wirklich passieren kann. Genau das ist aber einer Bonner Rechtsanwältin im Ruhestand passiert.
Generalanzeiger Bonn, 22. Mai 2023. Die wahre Geschichte kam erst am nächsten Tag ans Licht, nachdem die Tochter der Seniorin ihre Mutter aus der Psychiatrie abgeholt hatte. Vier Personen, drei Männer und eine Frau, waren gegen 4 Uhr nachts in das Haus eingedrungen. Dort hatten sie zunächst erfolglos das Erdgeschoss durchsucht und die Frau dann aus tiefem Schlaf geweckt. Mit einem Messer bedrohte jetzt die Räuberin das Opfer und nötigte es, einen Tresor im Keller zu öffnen. Mit dessen Inhalt, Schmuck, Silberbesteck und Münzen sowie 8.000 Euro Bargeld aus einem Schrank traten die Räuber dann den Rückzug an.
Ja, was hat denn die Polizei überhaupt in dieser Nacht an den Schilderungen der damals 88-jährigen Frau zweifeln lassen?
Naja, es gab keine Einbruchsspuren und die Haustür war abgeschlossen. Die Täter hatten die Seniorin nach dem Raubüberfall in ihrem eigenen Haus eingeschlossen. Die 88-Jährige musste also in dem Chaos nach dem Überfall erstmal lange nach ihrem eigenen Haustürschlüssel suchen, um die Beamten überhaupt ins Haus zu lassen. Und am Tatort bot sich ihnen dann ein chaotisches Bild. Alle Räume waren durchwühlt und daher nahmen sie fälschlicherweise an, dass die Seniorin dement wäre und die Räume selbst durchwühlt und sich diesen ganzen Raubüberfall einfach nur ausgedacht hätte.
Ja, also das ist für mich wirklich unglaublich. Glauben schenkt man diesem Opfer also erst nach einer psychiatrischen Untersuchung, die zeigt, dass diese Frau weder verwirrt noch dement ist und sich alles exakt so zugetragen haben muss, wie die Seniorin es einfach schon kurz nach der Tat der Polizei berichtet hatte. Also im Grunde ist das ja Altersdiskriminierung.
Ja.
Das ist ja wirklich, die wird aufgrund ihres Alters da irgendwie vorverurteilt. Da wird einfach angenommen, ja klar, die ist ja fast 90, die muss ja dement sein. Und wir haben es schon im Audio gehört, die Tochter des Opfers holt ihre Mutter am nächsten Morgen aus der Psychiatrie ab. Und da frage ich mich auch, wie schrecklich das für die Tochter sein muss, zu wissen, die eigene Mutter ist nach so einem traumatischen Erlebnis, also einem Raubüberfall, einfach in die Psychiatrie gesteckt worden, anstatt in der Situation die Hilfe und Unterstützung zu bekommen, die sie braucht.
Ja, eben nicht nur, dass man ihr glaubt, sondern dann vielleicht danach auch direkt die richtige Betreuung zu bekommen. Ja. Und wie traumatisch dieser Überfall war, sagt die Seniorin später auch vor Gericht aus. Sie habe sich vor ihrem geistigen Auge bereits tot vor dem Tresor liegen sehen und sich dabei die entsetzten Blicke ihrer Kinder vorgestellt, die ihre Leiche am nächsten Morgen finden würden. Ne, solche Bilder, die sie in Angst um ihr Leben im Kopf in der Nacht des Überfalls gehabt hatte. Und sie litt nach der Tat an einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung in Form von Flashbacks, konnte schlecht ein- und durchschlafen und hatte dadurch eben einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Auch das Kurzzeitgedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit waren durch die Erlebnisse beeinträchtigt. Sie hat dann auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen.
Ja, es ist wirklich furchtbar. Und was ich daran fast auf eine komische Art und Weise ironisch finde, ist, dass der unterstellt wird, sie wäre nicht mehr ganz richtig im Kopf, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und in Wahrheit ist es aber dann so, dass nach dieser Tat und durch diese ganzen Ereignisse tatsächlich ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Gedächtnis gelitten haben. Das ist ja schon wirklich, wirklich traurig.
Ich finde die ältere Dame aber auch gleichzeitig sehr stark, weil sie direkt wieder danach in ihr Haus zurückgekehrt ist. Also ihr Sohn hat ihr angeboten, dass sie doch ein paar Tage auch bei ihm bleiben könnte, vor allen Dingen auch nicht, um da nachts alleine zu schlafen. Aber sie wollte direkt wieder in ihrem eigenen Bett schlafen, in ihrem eigenen Zuhause sein. Und sie hat halt angenommen, ne, Zitat, die Täter kommen ja nicht wieder.
Also so rational könnte ich wahrscheinlich in dem Moment nicht sein. Das finde ich auch bewundernswert. Wie kommt die Polizei denn den Tätern dann auf die Spur?
Ja, über ein Telefonkabel im Haus der Seniorin. Das wurde den Tätern nämlich gleich doppelt zum Verhängnis. Einer der Täter sollte das Telefonkabel nämlich herausreißen. Er riss allerdings das falsche Kabel heraus, das des Anrufbeantworters. Dadurch konnte die Seniorin nach dem Überfall relativ schnell den Notruf wählen. Und der Täter hinterließ DNA-Spuren an dem Kabel.
Und das ist noch nicht mal der einzige Hinweis auf die Täter, oder?
Ja, du sagst es. Dass jemanden verpfeift, wird sich nämlich so ein bisschen durch diese Geschichte durchziehen. Eine Ex-Freundin eines Täters hat sich nämlich nach der Trennung an die Polizei gewandt. Ihr Ex-Freund hätte ihr von dem Raubüberfall in Bonn erzählt und auch, dass noch ein Brüderpaar beteiligt gewesen sein soll.
Kurzer Einschub, ich habe das tatsächlich schon von einem pensionierten Ermittler mal gehört, dass das total oft passiert, dass nach Trennungen dann die Ex-Freundinnen oder Frauen von Tätern auspacken. Also dass Ermittler auch manchmal tatsächlich darauf warten, dass sowas passiert, also eine Trennung, um dann nochmal an die ehemalige Partnerin heranzutreten. Aber das nur nebenbei. Also dadurch kommen die Ermittler jetzt dem Täter Nummer 1 auf die Spur.
Genau, es handelt sich bei dem Täter aber nicht um einen der beiden Haupttäter, also das Brüderpaar, sondern um einen Helfer. Gegen den damals 27-Jährigen wird im Frühjahr 2023 wegen Beihilfe der erste Prozess geführt. Der Angeklagte zahlte gleich zu Beginn des Verfahrens 10.000 Euro als Täter-Opfer-Ausgleich an die Seniorin und entschuldigte sich auch für seine Beteiligung an dem Überfall.
Kannst du kurz erklären, was Täter-Opfer-Ausgleich bedeutet?
Ja, das fand ich ganz interessant, kannte ich bis dahin auch noch nicht. Darunter versteht man nach der Definition des Bundesjustizministeriums die Bemühungen um einen Ausgleich zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer. Nicht nur durch eine materielle Wiedergutmachung des Schadens, also hier die Zahlung von 10.000 Euro als Ausgleich für das Diebesgut, sondern darüber hinaus auch im Sinne eines ideellen Ausgleichs von begangenem und erlittenem Unrecht. Der Täter-Opfer-Ausgleich, kurz TOA, ist zwar selbst nicht Teil des Strafverfahrens, sondern eine Form der außergerichtlichen Konfliktbewältigung. Und er soll vor allen Dingen für beide Seiten positive Auswirkungen haben. Zum einen durch das Kennenlernen des Täters, seiner Beweggründe und seiner jetzigen Einstellung zu dem begangenen Unrecht kann es dem Opfer helfen, aus der Tat resultierende Ängste zu verarbeiten. Das haben wir ja bei der älteren Dame auch gehört, wie sehr sie nach der Tat eben belastet war. Der Täter wiederum soll verstehen, was seine Tat bei dem Opfer ausgelöst hat und ihn so in Zukunft von weiteren Straftaten abhalten.
Auch wenn dieser Täter-Opfer-Ausgleich nicht Teil eines Strafverfahrens ist, kann er es trotzdem ja beeinflussen, oder?
Ja, richtig. Im Erwachsenenstrafrecht kann seit Ende 1994 das Gericht gemäß § 46a des Strafgesetzbuches bei einem Täter-Opfer-Ausgleich oder dem ernsthaften Bemühen darum die Strafe abmildern oder in bestimmten Fällen auch ganz von ihr absehen.
Und wie wirkt sich das jetzt im Fall dieses 27-jährigen Mittäters aus?
Naja, darin sah die Staatsanwaltschaft keinen förmlichen Ausgleich, der strafmildernd wirken könnte. Stattdessen beschäftigt das Gericht vor allem eine zentrale Frage. War es ein einfacher oder ein besonders schwerer Raub?
Okay, was ist der Unterschied und an was macht das Gericht sowas fest?
Naja, bei unserem Fall ist es entscheidend, ob ein Messer zum Einsatz kam oder nicht. Bei einem besonders schweren Raubüberfall wäre ein Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren anzuwenden. Bei einem einfachen Raubüberfall liegt die Einsatzstrafe bei nur einem Jahr. Der Helfer gab an, während der Tat kein Messer gesehen zu haben. Außerdem soll er erst während der Autofahrt zum Tatort erfahren haben, dass seine drei Bekannten die ältere Dame überfallen wollten. Für seine Hilfe sollen ihm 1.000 Euro versprochen worden sein. Bekommen habe aber am Ende nur 800 Euro.
Die Seniorin, die überfallen wurde, war ja als Nebenklägerin bei diesem Prozess dabei. Was sagt sie denn zu der Verhandlung? Die ist ja auch Profi.
Genau. Unser Gerichtsreporter schreibt damals, dass sie sich im Anschluss an die Verhandlung sowohl gegenüber dem Täter als auch gegenüber den Beamten, die sie fälschlicherweise für verwirrt und dement gehalten hätten, äußerst milde zeigte. Sie wünschte dem gerade Verurteilten, dass die Strafe ihn auf den Weg zu einem geordneten Leben ohne Drogen führen möge, sagte die ehemalige Anwältin. Und noch ein wörtliches Zitat von ihr: Als Opfer eines Raubüberfalls wünsche ich mir außerdem Einsatzkräfte der Polizei, deren Einsichtsfähigkeit umfasst, dass Täter, wie mir geschehen, manchmal ihre Opfer wieder einschließen.
Und wie entscheidet das Gericht dann?
Der 27-Jährige wird am 19. Mai 2023 wegen Beihilfe zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Was aber viel entscheidender ist, er verpfeift in dem Verfahren die beiden Haupttäter.
Das sind die Brüder, die auch schon die Ex-Freundin des Helfers der Polizei genannt hatte, oder?
Genau, und die beiden sollten in dem Verfahren ohnehin als Zeugen geladen werden. Der Jüngere der beiden konnte noch vor der Verkündung des Urteils gegen den 27-Jährigen verhaftet werden. Der Ältere saß zu der Zeit bereits wegen einer anderen Straftat im Gefängnis.
Okay, kommen wir also zu Prozess Nummer 2 gegen die beiden Haupttäter.
Der Prozess beginnt im Oktober 2023. Die beiden Brüder im Alter von 26 und 29 Jahren stehen vor dem Bonner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen besonders schweren Raub und eine besonders schwere räuberische Erpressung vor.
Was wissen wir über die beiden?
Die beiden sind die jüngsten von 4 Geschwistern. Kurz vor der Geburt des Jüngsten zog die Familie 1997 nach Deutschland. Als der Jüngste im Grundschulalter und der ältere Bruder 13 Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Der Jüngste blieb bei der Mutter, die anderen beim Vater. Später zog der Bruder, also der auch beim Einbruch und bei dem Raubüberfall beteiligt ist, dann auch mit zur Mutter. Die überließ die beiden Jungen aber 2008 sich selbst. Die beiden wurden dann zum Vater und dessen neuer Lebensgefährtin gebracht. Aber irgendwie zieht sich das so durch, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich in ein geregeltes Leben einzufügen. Also sie waren auch Förderschulen, haben danach Ausbildung angefangen, aber auch direkt wieder abgebrochen und wurden insgesamt schon früh straffällig. Und beide teilen sich die Vorliebe für Alkohol, Cannabis und Kokain. Der ältere Bruder wird zwischenzeitlich sogar aus der Haft aus Deutschland abgeschoben, kehrt dann aber wieder zurück.
Und lass mich raten, diese Vorstrafen, die beiden haben mit Diebstahl und Einbruch zu tun?
Ja, also es war wirklich im Gerichtsurteil ein sehr langer Abschnitt, der mit den Vorstrafen zu tun hatte.
Langes Register.
Genau. Also der Jüngere wurde unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Diebstahl, Beihilfe zum Mord, Urkundenfälschung, Betrugs- und Hausfriedensbruch in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz verurteilt. Den älteren Bruder nennt das Gericht aufgrund seiner Vorstrafen einen, Zitat, uneinsichtigen Gewohnheitstäter. Er ist bisher aufgefallen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls, schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls, Unterschlagung, Raubes, Betrugs, Nötigung und schwerer räuberischer Erpressung. Um nur ein Beispiel zu geben, welche Art von Tätern die ältere Dame in ihrem Haus überfallen haben. Die beiden Brüder haben mal spielende Kinder bedroht, einem der Kinder sogar ein Butterfly-Messer an den Hals gehalten, nur um an zwei Handys zu kommen.
Also in welcher Situation befinden die beiden sich jetzt vor der Tat?
Ja, im Sommer 2021 sind beide arbeitslos und drogenabhängig und wegen ihrer Sucht in finanziellen Schwierigkeiten. Sie planen daher, durch Straftaten an Geld zu kommen.
Bonn, 5. Juli 2021. Gegen 23 Uhr trifft sich das spätere Täterquartett. Die beiden Brüder, die Freundin und der Helfer. Die Brüder haben seit dem Nachmittag Alkohol getrunken und gekokst. Die vier fahren zu einem Dealer und kaufen neues Kokain. Sie sprechen über ihre finanziellen Schwierigkeiten und überlegen, wie sie an Geld kommen könnten. Dann zieht der ältere Bruder einen Haustürschlüssel hervor. Es ist der Schlüssel zum Haus der Senioren. Er schlägt vor, dort noch in der Nacht Geld und andere Wertgegenstände zu stehlen und die Beute untereinander aufzuteilen. Dann fahren sie los. Auf dem Weg kaufen sie weiteren Alkohol. Das Auto stellen sie in einigen hundert Metern Entfernung ab und gehen zunächst in den Garten des Einfamilienhauses. Dort trinken sie Alkohol und nehmen das restliche Kokain. Dann maskieren sie sich mit Kapuzen und einer Strumpfhose. Von ihren Gesichtern sind nur noch die Augen zu sehen. So dringen sie in das Haus ein.
Was machen die vier jetzt nach der Tat?
Ja, sie teilen in einer Wohnung das Bargeld untereinander auf, aber nicht zu gleichen Teilen. Die weitere Beute soll verkauft und der Erlös dann wieder geteilt werden. Am nächsten Tag verkaufen der ältere Bruder und seine Freundin den Schmuck und einen Teil der anderen Wertgegenstände an zwei Juweliere und einen Münzhändler. Von dem Geld kaufen sich die Brüder unter anderem ein Auto, neue Möbel und bezahlen Schulden bei ihren Drogendealern.
Und lass mich raten, sie kaufen vermutlich dann auch gleich wieder Drogen, oder?
Richtig.
Die beiden Brüder konsumieren in der Tatnacht nicht gerade wenig Alkohol und Drogen. Hat das eigentlich Auswirkungen auf ihre Schuld- und Steuerungsfähigkeit?
Ja, wie viel Alkohol und Drogen die beiden an dem Abend genau konsumiert haben, kann das Gericht nicht zweifelsfrei feststellen. Nur so viel, sie sollen trotzdem in der Lage gewesen sein, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht auch handeln zu können. Also auf die Schuldfähigkeit hatte der Konsum laut Gericht keinen Einfluss. Auch die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit war, Zitat, weder vollständig aufgehoben noch erheblich vermindert.
Wie läuft der Prozess gegen die beiden jetzt ab?
Ja, noch bevor die Hauptverhandlung losgeht, teilt der 29-Jährige über seinen Verteidiger die Identität der Mittäterin mit. Und die beiden Brüder gestehen die Tat.
Das klingt eigentlich nach einem reibungslosen Verfahren, oder?
Ja, nicht ganz. Die Aussagen weichen nämlich erheblich von denen des Beihelfers, also aus dem ersten Prozess, ab. Es geht unter anderem darum, ob er überredet wurde oder direkt mitmachen wollte, als er von der Raubidee gehört hatte. Und auch im Haus der älteren Dame soll er nach Schilderungen der Brüder angeblich längst nicht so zurückhaltend agiert haben, wie er seinerzeit in seinem Verfahren ausgesagt hatte. Und sowohl der 26-jährige Haupttäter, also einer der Brüder, der gerade vor Gericht steht, als auch der 27-jährige Beihelfer behaupten von sich, derjenige gewesen zu sein, der nur Schmiere gestanden und der älteren Dame schließlich den Becher mit Wasser gereicht haben soll.
Und was sagen die beiden Brüder zu dieser strittigen Messerfrage? Da geht es ja wirklich dann darum, ob es ein schwerer Raub ist oder nicht, ne?
Vor Gericht sagt der 26-Jährige aus, dass er zunächst kein Messer wahrgenommen habe. Aber im Arbeitszimmer bemerkt habe, dass die Mittäterin ein Messer oder einen spitzen Gegenstand wie ein Brieföffner oder eine Schere in der Hand gehabt haben soll. Sein älterer Bruder behauptet jedoch während der Tat kein Messer gesehen zu haben. Erst nach der Tat hätte die Mittäterin, also auch seine Freundin, ihm von dem Messer erzählt. Und sie drücken sich auch um eine klare Antwort auf die Frage, ob der Raubüberfall geplant war oder sich erst aus dem Einbruch entwickelte.
Also ob sie eigentlich nur in Anführungsstrichen einbrechen wollten und dann auf die ältere Dame gestoßen sind oder ob denen klar war, dass
da ist eine ältere Dame und die könnte man...
Verstehe. Aber gibt es denn auch irgendwas, worin sich die Angeklagten mal einig sind?
Ja, und zwar, dass sie ihrer Mittäterin den größten Tatbeitrag zuschieben wollen.
Ja, das ist ja praktisch.
Und auch beim späteren Verkauf des Diebesguts soll sie eine wichtige Rolle gespielt haben.
Wie lautet denn das Urteil dann?
Das Urteil fällt am 23. November 2023. Die 7. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts verurteilt den 26-Jährigen und den 29-Jährigen wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu 6,5 bzw. 6 Jahren und 10 Monaten Haft. Da spielen auch die Vorstrafen noch eine Rolle.
Klar.
Negativ für beide wirken sich ihre Vorstrafen aus. Auch, dass der Jüngere zum Zeitpunkt der Tat zweifach unter Bewährung stand und sein älterer Bruder noch eine Haftstrafe verbüßen müsste. Für beide Brüder wird die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. 2 Jahre und 4 Monate seiner Haftstrafe soll der 26-Jährige im Strafvollzug verbringen, bevor er in den Maßregelvollzug wechseln soll. Für seinen Bruder gilt, er soll 2 Jahre, 6 Monate und 20 Tage im Strafvollzug bleiben, bevor er in den Maßregelvollzug wechseln soll.
Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist. Täter, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder aber einer Suchterkrankung eine Straftat begangen haben, können in den Maßregelvollzug kommen. Die werden also in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht.
Ja, und wer vielleicht regelmäßig unseren Podcast verfolgt, in so einem arbeitet ja Lydia Benecke, unsere Expertin.
Ein Rätsel bleibt ja nach diesem Urteil ungelöst.
Ja, und das finde ich auch irgendwie sehr unheimlich. Unklar bleibt nämlich, wie die Täter an den Haustürschlüssel der Seniorin gekommen sein konnten. Die Brüder hatten im Rahmen ihres Geständnisses zwar angegeben, den Schlüssel bei einem vorherigen Einbruch in das Haus mitgenommen zu haben, das sehen aber die Richter sehr skeptisch. Und sie können auch nicht ausschließen, dass die Brüder möglicherweise einen weiteren, noch unbekannten Tatbeteiligten dadurch schützen.
Also ob es sogar noch mehr Täter gab. Okay. Fest steht ja, es kommt dann also zu Prozess Nummer 3, und zwar gegen die Mittäterin und damalige Freundin des älteren Bruders.
Generalanzeiger Bonn, 23. Juli 2024. Krumm gebeugt und auf einem Stock gestützt geht die alte Dame an ihren Platz, setzt sich mühsam an den Tisch im Saal 14 des Bonner Landgerichts und breitet Notizblätter vor sich aus. Gleich wird sie die Frau sehen, die dabei war, als ihr am 6. Juli 2021 viel Leid zugefügt wurde. 4 Personen, 3 Männer und eben diese Frau haben in jener Nacht die ehemalige Rechtsanwältin in ihrem Haus überfallen und ihr Schmuck, Silberbesteck und Münzen im Wert von 10.000 Euro sowie 8.000 Euro Bargeld geraubt. Das ist für mich der wichtigste Tag in diesem Prozess, sagt die mittlerweile 91-Jährige mit fester Stimme zum vorsitzenden Richter. Zu ihrem Schutz hatte er die Nebenklägerin gefragt, ob sie sich die Aussage der Angeklagten zumuten wolle. Sie wolle, weil sie das sonst nicht mehr loswerde. Dann wird die mutmaßliche Täterin von 2 Justizwachtmeistern in den Raum geführt, 23 Jahre alt, dunkel gekleidet, zierlich, die langen mittelbraunen Haare zum Zopf geflochten. Die Angeklagte und die Nebenklägerin schauen sich kurz an, dann stützt die 23-Jährige ihren Kopf in die Hände, die 91-Jährige beugt sich über ihre Papiere.
Wir haben es gerade gehört, im Juli 2024 beginnt der Prozess und mit dabei ist auch wieder das mittlerweile 91 Jahre alte Opfer. Was wissen wir denn jetzt über die Angeklagte?
Die junge Frau ist zum Zeitpunkt der Verhandlung 23 Jahre alt und bereits vorbestraft. Vor der Tat hatte sie am 7. Juni 2021, also rund einen Monat vor dem Raubüberfall, den beiden Brüdern bei einem Wohnungseinbruch und Diebstahl geholfen, Schmiere gestanden und zurückkehrende Personen abgelenkt. Nach der Tat war sie in Polen untergetaucht, stellte sich nach 7 Monaten der Polizei. Zur Tatzeit war sie 20 Jahre alt.
Und wie gibt sie sich vor Gericht?
Sie räumt sofort ein, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Wie verabredet, weckte die damals 20-Jährige die ältere Dame im ersten Stock, hielt ihr ein mitgebrachtes Küchenmesser vors Gesicht und drohte ihr, das ist ein Überfall, wenn sie nicht wollen, dass was passiert, machen sie den Tresor auf. Vor Gericht sagt der Verteidiger für seine Mandantin aus, es sei ihm angesichts der alten Dame, Zitat, furchtbar peinlich. Sie sei damals mit einem der Brüder liiert und so verliebt gewesen, dass sie alles gemacht habe, was er von ihr gefordert habe. Aus Liebe habe sie sich sogar seinen Namen tätowieren lassen. Dieser Mann habe sie derart psychisch unter Druck gesetzt, dass sie sogar bei Straftaten mitgemacht habe. Wir haben es ja gehört, auch davor schon bei dem Wohnungseinbruch und eben auch bei dem Raubüberfall in Bonn. Dabei habe sie von der Beute nichts abbekommen. Also der Liebhaber wäre später nur in Bonn mit ihr shoppen gegangen und sie habe für 200 Euro Klamotten bekommen. Inzwischen ist sie von ihrem Ex-Freund, also zum Zeitpunkt der Verhandlung, schon getrennt und will mit ihm auch nichts mehr zu tun haben.
Ja, das kann man verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ausrede sein kann, dass man sich mit so jemand einlässt. Und ehrlich gesagt, wenn du eine ältere Frau mit einem Küchenmesser bedrohst, dann bist du da schon selber für verantwortlich. Und ich finde, das beantwortet, um nochmal darauf zurückzukommen, auch die Frage, ob die nur einen Einbruch begehen wollten. Das muss ja geplant gewesen sein. Die haben die ja offenbar gezielt geweckt. Ne?
Also sie hat das Messer ja, sagt ja, mitgebracht.
Genau, ja. Wie erlebt denn eigentlich unsere Seniorin den dritten und damit ja auch endlich finalen Prozess in diesem Fall? Das muss ja für die auch total stressig gewesen sein, da immer wieder vor Gericht antanzen zu müssen. Ne?
Ja, auch die Mittäterin bot dem Opfer Geld an, also wie der erste Beihelfer, 2000 Euro als Entschädigung. Aber die ältere Dame zögerte, das Geld anzunehmen. Ob sie es schließlich angenommen hat, wissen wir nicht genau. Die Entschuldigung der jungen Frau wollte sie doch nicht akzeptieren.
Das verhält sie sich ja ein bisschen anders als bei dem Beihelfer. Ne? Da hatte sie ja noch Verständnis. Also das spricht für mich auch dafür, dass die junge Frau jetzt nicht irgendwie hilflos da nur mitgemacht hat, sondern da schon eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat.
Naja, sie konnte halt bei der Täterin genau sagen, was sie gemacht hat. Die anderen drei Täter wirkten ja dadurch, dass sie vermummt waren, konnte sie nicht wirklich zuordnen, wer was gemacht hat.
Klar.
Aber bei der jungen, zierlichen Frau und auch der Stimme konnte sie genau sagen, das war eine Frau.
Verstehe. Und die hat sie mit einem Messer bedroht und das war dann für sie wahrscheinlich schwerer. Wahrscheinlich
einprägsamer, als nachher zu wissen, wer von den anderen Männern was gemacht hat.
Ja, kann man nachvollziehen.
Sie konnte auch nicht wirklich beantworten, ob jetzt der Beihelfer oder der Bruder ihr das Wasser gereicht hat, weil die einfach für sie auch in dieser Situation einfach nicht zu unterscheiden war.
Ne? Logisch. Wie lautet denn das Urteil für die junge Frau?
Das Bonner Landgericht verurteilt die 23-Jährige am 17. August 2024 zu 3 Jahren Jugendstrafe wegen erpresserischen Menschenraubes, besonders schweren Raubs sowie räuberischer Erpressung.
Damit endet für die ältere Dame, ich habe es gerade schon gesagt, ja ein wahrer Prozessmarathon und das knapp 3 Jahre nach dem Überfall.
Ja, was ich hier auch nochmal betonen möchte, denn Anna, du hast ja mit der Gründung dieses Podcasts das Anliegen gehabt, eben nicht nur die Taten und die Täter zu beleuchten, sondern auch die Geschichten der Opfer zu erzählen. Und ich habe vor dieser Seniorin wirklich den größten Respekt. Also sie ist bei allen 3 Prozessen als Nebenklägerin aufgetreten und bei dem dritten, das hast du gerade schon gesagt, im Alter von 91 Jahren.
Ja.
Das muss man sich erstmal vorstellen. Ihre Tochter und auch ihre Nachbarin haben sie auch immer begleitet. Und bis zum letzten Prozesstag waren die Demütigungen für die ehemalige Rechtsanwältin noch sehr lebendig und natürlich die Todesangst unvergessen. Mit dem letzten Urteil war sie jedoch einverstanden.
Ja, ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen dann Befriedigung verschafft hat und sie dann vielleicht damit abschließen konnte. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich sag's immer, sag's auch diesmal wieder, folgt uns bitte auf Instagram unter @aktereinland. Abonniert unseren Podcast überall da, wo das geht. Aktiviert bei Spotify die kleine Glocke, damit ihr keine unserer Episoden verpasst. Lasst uns gerne 5 Sterne da. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis für uns. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass wir einen neuen Podcast haben, der sich mit dem Fall Michael Winterhoff aus Bonn befasst. Hört gerne auch da rein. Wir posten euch den Link auch in die Shownotes. Der Podcast heißt Medizin macht Moral und ist auch auf allen Podcast-Plattformen zu finden.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/onrepeat to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.